Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Glauben ist nicht schwer. Unglauben ist schwer, gell? Unglauben ist sehr anstrengend. Glauben ist einfach. Halleluja. Nochmal von mir. Herzlich willkommen alle. Bin ein bisschen überwältigt heute. Alles ein bisschen fehl. Hab wieder eine tolle Nacht gehabt. Aber der Herr hat heute Nacht zu mir geredet. Wieder schöne Offenbarungen. Erst kommt immer Mr. S, dann kommt Jesus, dann kommt Mr. S, dann kommt Jesus. Kennt ihr das Spielchen? Aber Gott ist gut. Halleluja. Halleluja. Jede Lüge besiegt man mit einer oder mit der Wahrheit. Amen. Halleluja. Ja, heute habe ich ein Thema, wo ich denke, was der Herr mir so aufs Herz gelegt hat, dass es etwas ist, was wir brauchen, nachdem wir uns jetzt die letzten paar Sonntage einiges angeschaut haben, gelernt haben, dass wir nie unter dem Gesetz waren, dass es gut ist, dass die Gemeinde Jesu nie unter dem Gesetz war. Viele Christen verstehen das nicht. Sie vermischen immer alten Bund, neuen Bund, Gesetz und Gnade. Der Leib Christi war nie unter dem Gesetz. Es war immer ein Bund zwischen Juden und Gott und nicht zwischen Gott und Christen. Das ist wichtig zu verstehen. Wir haben gelesen in Römer 10, Christus ist das Gesetzesende. Halleluja, wer an den glaubt, wird gerecht. Amen. Und einiges mehr. Und heute habe ich so gespürt, wie der Herr mir ein Thema gegeben hat, was ich schon vor ein paar Jahren mal drüber gepredigt habe. Aber heute sehe ich es aus einem anderen Blickwinkel. Das wollen wir uns miteinander anschauen. Und es führt uns dann in ein Gebet, in einer Zeit, die total verrückt ist, oder? Wir leben in einer Zeit, die verrückt ist. Ihr merkt es, oder? Aber ich merke auch, dass Christen immer normaler werden, weil sie immer weiter in die Wahrheit wachsen. Wahrheit macht frei. Und wenn du frei bist, bist du normal. Wenn du belogen bist und die Lüge glaubst, dann bist du durch den Wind. Dann ist es schwierig im Leben, weil alle Entscheidungen, die du triffst, die du aufgrund von einer Lüge getroffen hast, führen dich in Verwirrung, nicht in Freiheit. Aber der Heilige Geist, hat Bärbel schon gebetet, führt uns in Freiheit. Heute gehen wir um Psalm 22 in der Neuen Genfer. Und da ist schon gleich wieder ein Hammersatz. Ich glaube, in der Geschichte oder in dem, um was es da geht es um vier Gruppen. Vier Gruppen. Einmal König David, einmal Christus als Messias, einmal Christen ohne Gemeinschaft und einmal Christen mit Gemeinschaft oder mit Glauben. Und das werden wir uns ein bisschen ausarbeiten heute. Kann schon den nächsten Vers machen. Zwei, starten wir mit zwei. Fängt schon gleich ein toller Satz an. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Satz, gell? Total aufbauend, total ermutigend. Aber König David hat brutale Angriffe gehabt in der Geschichte. Und ihr wisst, ich sag's oft, der Mann, der mich am meisten begeistert im Alten Bund, ist König David. Weil er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Andere haben große Wunder vollbracht, Elia, Mose und so weiter haben große Wunder erlebt. Aber König David war ein kleiner, schmächtiger Mann, dem nicht mal die Rüstung von Saul passte, aber der hat den Goliath erlegt, aus Glauben, weil er wusste, dass Gott größer ist als Goliath. Und wie oft sage ich euch, wenn du dein Problem groß machst, wird Gott klein. Machst du Gott groß, wird dein Problem klein. Und hier sind so einige Prinzipien. Und dennoch musste König David durch einige Kämpfe, Anfechtungen, Herausforderungen in seinem Leben. Und das müssen wir manchmal auch, gell? Und das schauen wir mal. Wir lesen alles im Alten Bund. Wer weiß es noch? Martin, wo ist mein Martin? Wir lesen alles im Alten Bund aus der Sicht der neuen Schöpfung. Wenn du nicht liest aus der Sicht der neuen Schöpfung, kommst du durcheinander. Weil wir verfluchen niemand mehr. Wir kämpfen gegen niemand mehr. Wir wünschen niemand den Tod. Wir sind die neue Schöpfung und Kinder eines neuen Geistes. Amen. Und hier sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also wenn ein König das betet, dann betet er das nicht, weil ihm gerade langweilig war oder weil gerade das Frühstück nicht kam, sondern ich glaube, der hatte richtige Kämpfe, richtige Bedrängnisse. Und ihr seht es ja jetzt wieder in der Geschichte, wenn es um Israel geht, es geht nicht um Pillepalle, wie bei uns mit unseren Luxusproblemen im Westen. Ja, wenn bei McDonald's nicht nach 3 Minuten das Menü da ist, dann regen wir uns auf. Das sind Probleme. König David hatte andere Probleme. Er wusste, wenn er einen Krieg oder eine Schlacht verliert, ist es oft das Ende der Juden gewesen oder des Reiches. Auf jeden Fall ist viel Blut geflossen. Haben wir das die letzten Tage erlebt? Wieder aufs Neue. Also es geht immer ums Ganze. Und wenn er das schreibt, dann geht's wirklich ums Ganze. Er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, dass er das so erlebt hat, dass er das so wahrgenommen hat, dass er das so gespürt hat. Ja? Und wir wissen, dass dieser Satz auch prophetisch steht für Jesus am Kreuz. Dass er sagte, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Und ihr wisst, dass dieser Moment die Katastrophe des Universums war, so nenne ich das, weil es zum ersten Mal die Trennung war zwischen Vater und Sohn. Das kannten die beiden nicht, Trennung. Der Vater kannte die Trennung ein klein wenig von Adam. Er lief durch den Garten, rief Adam, wo bist du? Weil er den Schmerz spürte, dass er plötzlich getrennt ist von Adam. Aber nichts ist da vergleichbar zu dem Schmerz, den der Vater spürte, als der Sohn von ihm getrennt war. Und Jesus ging ans Kreuz, um die Trennung, die uns erwartet hätte, die ewige Trennung, das ewige Verlorensein in der Hölle, hat Jesus am Kreuz besiegt durch seinen Tod. Aber dafür musste Jesus erleben, was vor uns lag oder was für uns bereitet gewesen wäre. Wir hätten diese Trennung auch erlebt, wenn wir in unseren Sünden geblieben wären. Und deswegen musste Jesus den Weg gehen. Ich habe euch oft gesagt, Gott kann Sünde nicht durchlassen. Es ist unmöglich. Gott kann nicht sagen, die Sünde ist okay. Oder den Thomas in Heidelberg, dem lasse ich es durch. Dann wäre Gott nicht mehr Gott. Dann wäre er nicht mehr zu gebrauchen. Er wäre nicht mehr gerecht. Ein Richter in Heidelberg, wo sein Neffe einen Unfall baut und ist schuld, da kann er nicht sagen, oh, weil das mein Neffe ist, da drücke ich ein Auge zu. Sobald es rauskommen würde, wäre das das letzte Mal gewesen, wo er Richter war, richtig? Und bei Gott genauso. Also einer muss bezahlen. Wenn da Schuld ist, muss einer bezahlen. Ich kann zwar hingehen, wenn du falsch parkst und kann sagen, komm, ich zahle dein 30-Euro Parkticket, das geht. Aber viel mehr als das hat Jesus getan am Kreuz. Er hat den Preis für dich und für mich bezahlt, ein für alle Mal. Und das ist so wichtig. Und deswegen steht es hier prophetisch, alles in der Bibel hat mehrfach Bedeutung. Jeden Vers ist auf verschiedene Zeiten, kannst du das nehmen, auf verschiedene Menschen, auf verschiedene Situationen. Es ist nicht nur einmalig, sondern es ist ganz oft anwendbar. Also, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vier Gruppen. König David, stimmt es da? Ja. Gruppe 2, Christus, stimmt es da? Ja. Christen ohne Gemeinschaft, die beten das oft. Warum? Erleben Sie das oder warum spüren Sie das? Warum beten Sie das? Ich habe früher auch jahrelang so gebetet, weil ich nicht gerafft habe, dass er mich nicht verlässt oder versäumt. Ich habe immer gedacht, wenn ich mich gut fühle, ist er da, wenn ich mich nicht gut fühle, ist er nicht da. Deswegen sage ich euch immer, Emotionen, Gefühle sind nicht die Wahrheit. Ihr Christen dürfen nicht mehr in Gefühlen leben, wir müssen in der Wahrheit leben. Jesus lebte nicht in seinen Emotionen. Der hatte mal gute und mal schlechte. Einmal sagt er, wie lange soll ich euch noch ertragen? Das war für den bestimmt nicht leicht. Ja, und manchmal ist es für uns Christen auch nicht leicht, unsere Geschwister zu ertragen. Aber wir leben nicht aus Emotionen. Deswegen musst du lernen, im Geist zu leben, im Geist zu wandeln und über deine Emotionen zu herrschen. So, und das ist alles eine Entscheidung entfernt, wie ich es immer sage. Du entscheidest dich für die Emotionen, stehst morgens auf, sagst, mir geht heute nicht gut. Du hast einen tollen Tag, genauso wird's dir gehen. Oder du stehst auf und deine Seele sagt, mir geht's heute nicht gut. Und sagst, Seele, halt die Schnauze, heute ist ein super Tag, die Sonne scheint, heute wird's gut. Und es funktioniert, probier's aus. Wichtig, dass wir nicht in den Emotionen leben, okay? Und dann Gruppe 4 sind Christen, die Gemeinschaft haben. Werden die diesen Satz noch sprechen oder beten? Nein. Warum? Weil sie alles im alten Bund lesen aus der Sicht der neuen Schöpfung. Und da hat Christus was gesagt? Ich werde dich nie verlassen noch versäumen. Also macht für einen wiedergeborenen Christen dieser Satz zu beten keinen Sinn. Weil es Gott als Lügner darstellen würde. Deswegen ist so wichtig, dass wir alles, was im alten Bund steht, lesen aus der Sicht der neuen Schöpfung, sonst kommen wir durcheinander. Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Emotion in the corazón. Emotionen in der Seele. Emotion, Emotion. Kennt ihr Emotion? Kennt ihr emotionale Christen? Die schlimmsten Christen, die du in deinem Leben haben kannst, sind emotionale Christen. Weil heute sind sie oben, morgen unten. Morgen sind sie unten, heute oben. Das ist ein Hin und ein Her. Aber es gibt Hoffnung für die. Amen. Mit einer Entscheidung hineinzukommen, zu sagen, nicht mehr die Emotionen regieren mich. Und es ist ein Kampf. Die Bibel nennt es den guten Kampf des Glaubens. Der größte Feind in deinem Leben ist nicht der Teufel. Ist auch nicht die Sünde. Es bist du selbst. Deine Seele, die rummort und rummacht und immer wieder rumzieht. Und der größte Prediger in deinem Leben bin nicht ich heute Morgen, sondern das bist du auch selber. Ich kann dir heute Morgen alles über die Bibel lernen und du gehst raus und sagst, so ein Spinner, der redet so ein Quatsch. Alles wupp weg. Hat es Jesus gesagt, als bald das Wort gesät ist, kommen die Vögel des Himmels, ein Bild für Dämonen, und picken den Samen des Wortes weg und du hast nichts davon. Ist der Samen weg, kann nichts aufgehen. Hast du keinen Samen in deinem Leben? Alles im Reich Gottes ist Samenform. Niemand fällt vom Himmel und ist Prediger. Das gibt's nicht. Wir gehen alle durch brutale Prozesse. Alle. Ich kenne keinen in der Bibel, der nicht durch das Tal der Tränen gegangen ist. Ich kenne auch keinen wahrhaftigen Mann Gottes oder Frau Gottes, die nicht durch das Tal der Tränen gegangen ist. Ich kenne viele, die sich bekehren und dann kommen und sagen, oh, ich will auch einen Vollzeitdienst. Möchte auch die Füße hochleben und die anderen arbeiten für mich. Das ist nicht der Vollzeitdienst. Glaube mir, wenn du nicht weißt, von was du redest, willst du nicht in den Vollzeitdienst. Weil dann bist du Nummer eins. Jeder General in jeder Armee ist Zielscheibe Nummer eins. Ist der General weg, ist die Armee besiegt. Verstanden? Wirst du ein General in der Armee Gottes, wird der Teufel alles dran setzen, um dich auszulöschen. Wie oft er mein Leben schon rauben wollte, damit du keinen Hirten mehr hast. Ja, ist es so? So ist es. So, aber Gott ist da. Und wir lesen alles heute Morgen so ein bisschen, mal vier, und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Mein Gott, ich rufe am Tag, Vers 3, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Könnte sein, dass das bei David war. Warum? Weil er noch nicht wiedergeboren war. Weil er noch nicht die Gnade des Kreuzes hatte. Jede Sünde war eine Bedeckung der Sünde, aber nicht eine Hinwegnahme. Sondern es war eine Anzahlung vom Kreuz für das Kreuz im alten Bund. Und da musste Gott sich immer extra erbarmen für jeden Einzelnen. Muss er sich für dich extra erbarmen? Nein, wann hat er sich erbarmt? Am Kreuz vor 2000 Jahren. Super, ihr seid gut. Also macht auch das keinen Sinn zu beten. Aber deine Emotionen sagen dir, Thomas, dir geht's heute nicht gut. Der Kaffee ist ganz und die ist bewölkt schon wieder. Kennt ihr diese Sachen? Herrsch im Leben. Steh auf, sag. Pff. Gott hat mir irgendwann mal gesagt, Thomas, die Sonne scheint immer. Die Sonne scheint immer. Über Raum und Zeit scheint die Sonne immer, über den Wolken scheint die Sonne immer. Der Teufel schickt uns manchmal Wolken. Manchmal sind Wolken da, damit wir im Glauben aufstehen. Manchmal sind Wolken gut, damit es regnet. Aber über den Wolken scheint die Sonne immer. Du musst nicht beten, oh Herr, mach, dass die Sonne scheint. Das ist eine Entscheidung entfernt, wo du sagst, ich weiß, die Sonne scheint, auch wenn ich sie gerade nicht sehe. Selbst nachts scheint die Sonne. Nur auf der anderen Seite. Gott ist immer für dich. Du musst nicht mehr um seine Gnade betteln, um seine Gnade bitten. Er hat sich entschieden, dir gnädig zu sein. Wann, wie lang? Ein für alle Mal und immer. Halleluja. Was ich hier so in der Geschichte bemerkenswert finde, ist, dass David da echt ein Glaubensvorbild für uns ist, obwohl er nicht wiedergeboren war. Aber er war ganz nah dran. Das schauen wir uns heute in der Geschichte an. Nächster Vers. Und er ist jetzt nicht bockig und sagt, nee, ich bin dein König, ich habe so viel für dich gemacht, wo bist denn du da oben, ich bock jetzt, immer trifft's mich, bäh. Kennt ihr so Christen, die immer bei der ersten Gelegenheit beleidigt sind und immer ist Gott schuld. Die fahren auf der A6, die hören im Radio, es kommt ein Geisterfahrer ihnen entgegen, sie machen einer, Hunderte, was ist denn hier los? Die blicken gar nicht, dass sie in die falsche Richtung fahren. Doch du bist heilig, sagt David. Das ist eine Aussage, Leute, in so einer Situation. Warst du schon mal zu Tode betrübt, dass du gedacht hast, Gott hat dich verlassen, deine Emotionen total am Rad drehen und du nicht jammerst, du nicht dich beklagst, du nicht schimpfst, du nicht motzt, du nicht die Gebetskette startest in der ganzen Gemeinde, los, betet alle für mich, weil ich habe keinen Bock zum Beten, weil da geht mir auf den Nerven. Immer hilft er allen nur mir nicht. Er sagt, du bist heilig. Leute, das ist eine Aussage. Da kommt eine Herzenshaltung ans Licht, die finde ich gigantisch. Du auch? Zu sagen, hey, ja Gott, ich sag dir, wie es mir gerade geht, ehrlich sein mit Gott ist super. Gott liebt es, wenn wir ehrlich sind. Ich habe immer früher, das mache ich heute nicht mehr, aber früher habe ich manchmal gesagt, ich habe so einen Zorn auf dich da oben, ich hochkomme, das Erste, was ich mache, ich klatsche dir eine. Ja, Gott hat nicht zu mir gesagt, was redest du für dumm Zeug, das ist mein Thomas, der ist noch nicht ganz durch, der muss nochmal in die Waschmaschine waschen, schleudern, spülen, trocknen, da holt Gott dich raus, schaut's an, da hat's noch ein paar Flecken, Thomas wieder rein in die Waschmaschine, wusch, 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 das ist die Waschung im Wasserbad des Wortes, Halleluja, dann zieht er mich wieder raus und erst wenn der weiße Riese gesiegt hat und das Ding an der Wäscheleine hängt, keine Flecken mehr, Halleluja, Amen. Jetzt habe ich nur vergessen zu erzählen, dass zwischen dem Waschen manchmal Jahre des Abstandes sind. Also freue dich auf die nächste Waschung. Halleluja. Du bist heilig, du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Haben wir das gemacht heute Morgen? Haben wir Loblieder gesungen? Auch das gehört dazu. Ich wundere mich immer über Menschen, die nicht anbeten können. Das ist ein starkes Phänomen in Deutschland. Mich hat mal einer gefragt, warum hebst du die Hände? Sage ich, weil ich 6 Jahre bei der Bundeswehr war und wenn man sich ergibt, macht man so. Und ich habe mich vor Gott ergeben. Ich habe gesagt, dir gehört alles. Halleluja. Amen. Und wenn es nicht reicht, gehe ich noch auf meine Knie. Sag Gott, dir gehört alles. Haben wir heute alles gesungen? Haben wir das alles gesungen? Ich gehe auf die Knie. Dir gehört alles. Schenk dir alles und so weiter. Leute, es ist eine Herzenshaltung. Die fängt nicht irgendwann an, die fängt heute an. Ich sag euch immer und immer wieder, eine Armee trainiert im Frieden. Eine Armee, die nur Bier saufen und Karten spielen kann, das ist schwierig, wenn es losgeht. Los geht der Krieg immer von heute auf morgen. Wenn du den Ukrainern vor 2 Jahren gesagt hättest, nächstes Jahr habt ihr Krieg, hätten die dich ausgelacht. Wenn du Israel einen Tag zuvor gesagt hättest, die Hamas marschiert ein, hätten die gesagt, ja, naja klar, war noch nie, wird nicht passieren. Krieg passiert immer plötzlich. Schon mal gemerkt, dass der Teufel immer plötzlich in dein Leben kommt? Ohne Vorwarnung. Stehst morgens auf, die Sonne scheint, paar Wölkchen drüber, du bist voller Glauben. Oh, ich weiß, da oben scheint die Sonne, hat Thomas gesagt. Toll. Und plötzlich kommt eine Rechnung, machst die auf und sagst, so eine schade Rechnung. Das kannst du dich von der Rechnung leben lassen und dein Tag wird richtig x-mäßig. Oder du sagst, Herr, ich weiß nicht wie, aber mein Gott ist größer als diese Rechnung. Und die ist bezahlt, ich weiß nicht wie, aber die ist bezahlt. Amen. Leute, Gott lässt solche Situationen zu, damit wir glauben lernen, dass wenn was kommt, dass wir Glauben haben. Ich habe gelernt, über Schnupfen und über Knieschmerzen und über Rückenschmerzen zu herrschen, damit mein Glaube stark wird, damit ich so beten kann wie vorhin. Damit ich mit Glauben bete, mit Erwartung. Ich frage mich nicht, was ist, wenn nichts passiert. Ich frage mich immer, was ist, wenn was passiert. Halleluja. Dann haben wir hier Zeugnisse. Amen. Gott ist treu, der kann nicht untreu sein. Und er hat uns Vollmacht gegeben über alle Macht des Feindes. Wenn das stimmt, wenn das wahr ist, haben wir Vollmacht über alle Macht des Feindes. Und jede Krankheit ist illegal. Ich wünsche euch, dass es euch wohlergeht an Geist, Seele und Leib. Das ist Gottes Wille. Keine Krankheit ist von Gott. Das Beste ist immer, wenn du Christen triffst und sie sagen, ja, die Krankheit hat mir Gott gegeben. Dann sage ich immer, ja, dann genieße so richtig. Ja, wie bist denn du drauf? Sage ich, ja. Frage ich immer, nimmst du Schmerzmittel? Ja, sage ich, du bist ein Gotteslästerer. Warum? Ja, du kannst doch keine Schmerzmittel nehmen, wenn Gott dir die Krankheit gegeben hat, dann musst du die doch voll genießen. Es ist doch Gottes Wille, dass du Schmerzen hast. Wisst ihr, Christen denken nichts zu Ende, die reden immer dumm Zeug. Wenn Gott dir die Krankheit gegeben hat, musst du Schmerzen haben, weil das gehört dazu, sonst macht die Krankheit keinen Sinn. Eine Krankheit, die nicht wehtut, ist eine blöde Krankheit. Ich liebe es, Leute mit ihren eigenen Waffen nicht zu schlagen, aber zu besiegen, damit sie ins Wort Gottes kommen und sagen, oh, ich habe vielleicht verstanden, die Krankheit ist doch nicht von Gott. Amen. Jede Krankheit ist illegal. Bärbel hat es vorhin gebetet. Jede Krankheit ist illegal und durch seine Striemen sind wir geheilt. Das heißt nicht, dass der immer wieder probiert, uns krank zu machen. Ich habe auch immer wieder mal Schmerzen. Ich habe hier so oft schon mit Schmerzen gepredigt, aber das ist doch mir egal. Weil wenn ich mich einmal drauf einlasse, dann habe ich nächste Woche noch schlimmere Schmerzen, weil es funktioniert ja. Und die Woche drauf muss ich mich krank schreiben lassen, dann muss ich mir eine Kur holen. Aber ich bin hier berufen, hier zu predigen. Amen. Halleluja. Oh, ich liebe das Wort, du auch. Du aber bist heilig. Unsere Väter setzten ihr Vertrauen auf dich. Merkt ihr, was er macht? Du wohnst dort, wo Lobpreis ist. Er war ein Lobpreiser. Unsere Väter setzten ihr Vertrauen auf dich. Er sagt, hey, meine Vorfahren sind nicht zu Schanden geworden. Unsere Familie History ist. Und wenn du der Erste in deiner Familie bist, bist du der Erste in deiner Familie. Dann ist es gut. Wenn du 10 Vorfahren hast, die gläubig waren, besser. Aber mit dir ist was Neues geworden. Siehe, das Alte ist vorbei. Es ist neu geworden. Unsere Väter setzten ihr Vertrauen auf dich, sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Du hast sie gerettet, hat sie nicht im Stich gelassen. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden befreit. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht enttäuscht. Merkt ihr, was er macht? Er sagt Gottes Problem und ist gut. Aber dann geht er über und bleibt da nicht stehen und sagt, sondern er sagt, nein, Gott ist treu. Er hat uns gerettet, hat die Vorfahren gerettet. Er baut seinen Glauben. Merkt ihr das? Er predigt sich selber, wie treu Gott ist und wie gut Gott ist. Und das macht in dir, wo dein Akku auflädt. Funktioniert auch als Christ, oder? Wenn du sagst, hey, der wurde geheilt und der wurde geheilt. Und da weiß ich, wo einer geheilt wurde. Das baut dein Glauben, wenn du für Kranke betest. Wenn du dir aber anschaust, wie viele schon gestorben sind, nachdem für die gebetet wurde, dann wird es schwierig. Das gibt's auch. Ich kenne kaum einen Heilungsprediger oder jemand, der einen Heilungsdienst hat in dieser Welt, wo die ersten 10 nicht gestorben sind. Aber dann, der 11., der wurde geheilt. Und dann hast du überwunden. Und es geht weiter. Amen. Gott ist treu. Und sie wurden nicht enttäuscht. So, jetzt Vers 7. Jetzt geht's wieder ins Prophetische. David spricht hier Dinge, wo ich glaube, es war ihm gar nicht so bewusst, was er hier so betet, weil er Dinge betet, die absolut zu dem Messias passen am Kreuz. Der erste Satz war ja schon vom Messias, ne? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jetzt geht's weiter in Vers 7. Ich aber bin kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden, die ganze Welt verabscheut mich. Das ist Jesus am Kreuz. Prophetisch. Seht ihr das? Gab's einen am Kreuz, der gesagt, super Jesus, klasse. Die haben ihn alle verspottet, alle, die da waren. Selbst die Jünger waren enttäuscht. Nicht mal Petrus hat geglaubt, als Maria kam und sagte, hey, das Grab ist leer, oder muss ich selber hingucken? Sie haben es nicht geglaubt. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Und Leute, ihr müsst verstehen, was am Kreuz passiert ist. Um Kreuz haben nicht die Römer Jesus gekreuzigt, sondern die Dämonen und Satan selbst. Die Mächte der Finsternis, die ganze Hölle war offen, da war Partytime mit Ankündigung. Wir werden ihn kreuzigen, den Nazarener, und wir werden feiern. Wir werden ihn ans Kreuz nageln und dann ist Ruhe und wir herrschen wieder. Die Party war da. Jesus sah die Mächte. Glaubst du, dass Jesus die Mächte sah? Die ihn verspotteten, die um ihn rum waren. Ich beweise euch das noch gleich. Geht nämlich noch weiter. Was sagen sie zu ihm? Vers 9, da sprechen Dämonen. Hört mir gut zu, eigentlich Satan selbst. Übergib deine Sache doch dem Herrn, rufen sie. Ja, soll Gott ihn doch retten. Er soll ihm helfen. Anscheinend hat er ja Gefallen an ihm. Anscheinend hat er Gefallen an ihm. Hat Gott anscheinend Gefallen an ihm gehabt? Jesus lässt sich taufen, er kommt raus, der Heilige Geist sichtbar in Form der Taube. Was sagt Gott? Dies ist, nicht dies könnte sein oder vielleicht wird's er irgendwann. Er sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Seht ihr, wie der Teufel immer ein Stück von der Wahrheit nimmt? Kommt auch in unser Leben so. Er sagt, oh, vielleicht bist du geliebt, vielleicht nicht. Vielleicht hat er dir vergeben, vielleicht nicht. Vielleicht ist er dir heute gnädig, vielleicht auch nicht. Die alten Hasen, die haben schon gelernt, wie der Fuchs läuft. Aber die jungen Hasen, die denken, sie sind schneller als der Fuchs. Aufpassen, Attenzione, Attention. Oh, Halleluja. Und schütteln den Kopf. Übergib die Sache doch dem Herrn, rufen sie. Was wäre passiert, wenn Jesus gesagt hätte, Vater, hilf mir vom Kreuz runter. Wir wären heute nicht da. Keiner von uns wäre da. Wir wären alle verloren. Wir wären alle verloren. Und ich sage ja oft, und ich bin der festen Überzeugung, bevor Gott den Menschen schuf, wir wissen ja, das spricht in Mehrzahl, lass uns Menschen machen nach unserem Ebenbild. Und es ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Vater sagt, ich wünsche mir Familie, Jungs, seid ihr dabei? Der Heilige Geist sagt, ja, finde ich gut. Jesus sagt, finde ich auch super. Und dann sagt der Vater, es gibt nur ein Problem. Die werden untreu werden und ich muss sie verdammen. Ich muss sie aus dem Paradies werfen und in die ewige Verdammnis schicken. Und dann sagt der Heilige Geist, es ist nicht gut. Und der Jesus sagt, oh Papa, das ist aber gar nicht gut. Was können wir machen? Ja, ich bräuchte einen, der den Preis für die bezahlt. Und Jesus sagt, Papa, ich würd's machen. Und Gott sei Dank ist Jesus nicht wie wir, heute ja, morgen nein. Wir gereuen schnell unser Versprechen, aber Jesus nicht. Und er sagt, okay, Papa, was muss ich tun? Ja, du musst ans Kreuz und für alle, für jeden Einzelnen sterben. Das ist heftig, gell? Die Dämonen fingen ja nicht erst am Kreuz an, sie fingen schon im Garten Gethsemane an. Wisst ihr, dass Jesus Blut und Wasser spitzte? Da war schon die erste Vergebung in Gange, nämlich Gott sagte zu Adam, und im Schweiße deines Angesichts musst du arbeiten. Jesus vermischte sein Blut mit dem Schweiß. Blut, Vergebung, Schweiß, Strafe. Könnt ihr mal folgen soweit? Schon vor dem Kreuz. Und Jesus war im Kämpfen. Er schwitzte nicht einfach Blut und Schweiß so, sondern er war im Kampf. Er sagte, Vater, wenn es möglich ist, es ist doch heftig, was auf mich zukommt. Gibt's noch einen anderen Weg? Jesus, seine Seele sprach. Die Seele war geängstigt, sein Geist nicht. Geht's uns auch so, dass unsere Seele oft geängstigt ist, aber unseren Geist nicht? Bärbel hat's vorhin gebetet, unser Geist ist versiegelt. Da kann der Teufel gar nichts. Aber unsere Seele, er ist ein Manipulator der Seele, hat 6000 Jahre Zeit gehabt, die Seele zu erforschen. Er ist ein Meister der Seele. Und Gott sei Dank hat Jesus gesagt, nicht was meine Seele will, ich sag's mal mit meinen Worten, sondern was du willst, Vater. Und Gott sei Dank ist ans Kreuz. Wow. Vers 10. Jetzt besinnt er sich wieder. Doch du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du ließt mich an ihrer Brust Vertrauen fassen. Seit mein Leben begann, bin ich ganz auf dich angewiesen. Von Mutterleib an bist du bereits mein Gott. Wow. Wieder Problem. Wieder der Fokus auf die Lösung. Seht ihr, wie es funktioniert? Problem, Fokus auf die Lösung. Wegschauen von sich selber, hinschauen zu Gott. Das ist die Lösung. Als Petrus aufs Wasser ging, ging er auf ein Problem. Wasser ist nicht tragbar. Kein Geländer, kein Strick, kein Seil, nichts. Auf Wasser kann man nicht laufen. Solange er auf Jesus schaute, ging er auf dem Wasser. Dann fing er an, dem Teufel zuzuhören. Junge, man kann nicht auf dem Wasser gehen. Schon mal erlebt, dass du in irgendeiner Situation das Wunder Gottes erlebst und auf einmal sagt eine kleine Stimme in deinem Ohr, das kann doch gar nicht sein. Von Andrew Womack habe ich ein Zeugnis gehört. Er betete für Leute, war ein Blinder dabei. Er betete für den Blinden 10 Sekunden, macht seine Hand weg und er kann wieder sehen. Und er schreit, ich kann sehen. Und er sagt, das kann ich ja gar nicht glauben. Wupp, war der wieder blind. Leute, das ist heftig. Gott sei Dank hat Gott ihn danach dann doch noch geheilt, ja. Aber er hat ihm eine Lektion erteilt. Du kannst nicht sagen, kann ich nicht glauben, wenn Gott wundert. Aber diese Stimmen kommen, wisst ihr? Die Stimmen sagen uns, das kann ich ja jetzt gar nicht glauben. Habt ihr schon mal Leute erlebt, denen du was Gutes tust, schenkst ihnen Geld oder irgendwas? Kann ich ja gar nicht glauben. Schwierig bei Gott. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wichtig, Leute. Halleluja. So, Vers 12. Bleib mir doch jetzt nicht fern. Die Not ist so bedrohlich nah und da ist niemand, der mir hilft. Geht's schon wieder um Jesus am Kreuz? Hat der Vater ihm am Kreuz geholfen? Nein, er konnte nicht. Sonst wäre das Kreuz abgebrochen gewesen. War irgendjemand, der Jesus am Kreuz half? Niemand. Gewalttäter haben mich umringt wie eine Herde Stiere. Die mächtigen Büffel aus Bashan. Wie mächtige Büffel aus Bashan. Bashan ist der Ort im Norden von Israel, gehört heute zu Syrien. Da kommen die meisten Nephilim her. Die meisten Riesen. Og war der König von dort, der war 4 Meter groß. Und auch Goliath kam daher. Es war ein Ort, wo Menschen und Dämonen sich mischten. Das muss ich euch nicht erklären, das wisst ihr aus dem Wort. Ne? Wir leben auch heute in der Zeit, wo wir wieder Nephilim und uns haben, wie in den Tagen Noah, so wird es sein vor dem Kommen des Menschensohnes. Wir leben in dieser Zeit, die sind schon unter uns, die sehen aber nicht mehr aus wie Riesen, die sehen anders aus. Ja? Aber hier siehst du, David sagt hier, Dämonen haben, mächtige Dämonen, die wie Büffel sind, haben mich umringt. Im Palast sind keine Büffel rumgelaufen. Was meint er hier? Gewalttäter haben mich umringt wie eine Herde Stiere, wie mächtige Büffel aus Bashan haben sie mich umstellt. Das ist das Gleiche, was Jesus am Kreuz erlebte. Genau dasselbe am Kreuz. Da waren die Oberdämonen da mit ihrem Meister und haben gesagt, guck, da hängt er. Hey, wenn du Gottes Sohn bist, häng dich doch wieder runter. Hast du viele Wunder gemacht, selber helfen kannst dir nicht. Ist der Teufel ein Spötter? Ist er ein Lästerer? Ist ein Dieb, ein Mörder? Zum Glück hat Jesus nicht gesagt, hey, was der will, machen wir. Nee. Sie reißen ihr Maul gegen mich auf wie hungrige und brüllende Löwen. Kennt ihr das? Wie hungrige und brüllende Löwen. Wie ein brüllender Löwe, aber nicht als ein brüllender Löwe. Ihr wisst, es gibt nur ein Löwe. Ein Lamm, ein Löwe. Jesus ist der Löwe und das Lamm. Lamm für uns als Opferlamm, Löwe für seine Feinde. Und wenn er brüllt, dann werden die erzittern. Werden wir auch bald erleben. Dauert nicht mehr so lange, oder? Sie reißen ihr Maul gegen mich auf. Ich fühle mich, als wäre ich hingeschüttet wie Wasser. Hast du schon mal gefühlt, dass deine Seele so bedrängt war? Ich hatte es mehrmals in meinem Leben. Mehrmals. 4-mal bin ich durch Depressionen gegangen, 4-mal durch schlimme Zeiten. Und da habe ich mich genau so gefühlt. Ausgeschüttet wie ein Schluck Wasser. Versuch mal leer mal einen 10 Liter Eimer Wasser auf den Teer oder auf Stein und versuch's wieder zurückzumachen. Das geht nicht. Und so fühlt man sich in den schlimmsten Situationen. Und so fühlt es sich auch David und so fühlt es sich auch Jesus. Alle meine Glieder sind wie ausgerenkt. Das erlebst du am Kreuz, weil dein eigenes Körpergewicht ist das Brutale, was dich zieht. Und es geht nicht, weil du festgenagelt bist. Ja? Mein Herz ist wie flüssiges Wachs, das tief in meinem Innern zerschmilzt. Ich bin ohne Kraft ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Heftige Beschreibung, oder? Die Zunge klebt mir am Gaumen. Könnt ihr euch erinnern, wo Jesus sagt, mich dürstet? Und sie haben ihm Essig geben wollen oder gegeben. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Erinnert ihr euch? Letzte Woche, vorletzte Woche, die anderen Predigten über das Totenreich. Es ist leer, der gute Teil ist leer, ist in allem Himmel. Denn Menschen haben mich eingekreist wie Hunde, eine Horde von Gewalttätern umringt mich. Wie sich ein Löwe in seine Beute verbeißt, so halten sie mich fest und geben meine Hände und Füße nicht frei. Luther hat übersetzt, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Wir wissen mit was? Mit den Nägeln. Krass, oder? Was David hier schreibt. Ich persönlich glaube, er hat den Messias gesehen. Ich glaube, in seiner größten Not, in seiner größten Verzweiflung, hat er zu Gott geschrien. Und Gott hat in seiner größten Not, in seiner größten Verzweiflung die größte Gnade seines Lebens gegeben. Nicht König zu sein, nicht viele Frauen zu haben. Nicht reich zu sein, Gold und Silber. Sondern er ließ ihn in einer Vision den Messias am Kreuz sehen. Und er beschreibt ihn hier. Heftig, oder? Ist Gott gut? Könnte alle meine Knochen einzeln zählen. Meine Feinde starren mich an erbarmungslos. Erbarmungslos. Wer ist erbarmungslos? Selbst manche schlimme Römer hatten noch ein klein wenig Erbarmen mit ihren Opfern manchmal. Aber Satan ist erbarmungslos. Wir wissen, er redet hier von Satan. Jetzt wieder, Vers 19. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das los, wer mein Obergewand bekommen soll. Ihr wisst es, wo war das? Bei Jesus. Sein Gewand war so kostbar, dass die gesagt haben, das zerreißen wir nicht, wir teilen es nicht, das muss an einem Stück bleiben, wir losen, wer es gewinnt. Lange, lange vor dem Kreuz, Vers 20, jetzt macht er zum dritten Mal was Bemerkenswertes. Obwohl er das alles sieht, schaut er wieder auf Gott. Oder jetzt erst recht auf Gott. Lesen wir weiter. Du aber, Herr, bleib nicht fern von mir, du bist doch meine Kraft, schnell komm mir zur Hilfe. Entreiße meine Seele dem tödlichen Schwert, rette mein Leben vor den Krallen dieser Hunde. Befreie mich aus dem Rachen des Löwen, rette mich von den Hörnern der Büffel. Ja, du hast mich erhört. Halleluja. Müssen wir das noch beten? Herr, rette mich von den Löwen, von den Hörnern der... Nein, warum? Lukas 10, Vers 19. Siehe, ich habe euch Macht gegeben über alle Macht des Feindes, haben wir heute schon gehört. Und wie viel wird uns schaden? Nichts. Wem dient der Teufel? Ich ihm oder er mir? Ich widerstehe ihm und er flieht von mir. Ich spüre schon wieder Mächte hier, die das nicht wollen, dass ich das predige. Ich spüre ihre Gegenwart, aber das ist mir sowas von egal. Weil sie gehen zu ihrem Meister zurück und sagen, hey Meister, du hast gesagt, du bist der Herr der Welt. Und da ist so ein kleiner Thomas in Heidelberg, der sagt, Jesus ist der König und der Herr der Herren. Und viele kleine andere Thomasse überall auf der Welt. Amen, ich bin ja nicht alleine. Gott sei Dank, Halleluja. Oh, du bist meine Kraft. Du hast mich erhört, 23. Ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Auf einmal kommt ein Sinneswandel. Ich bin ein Schluck Wasser. Boah, ich fühle mich gar nicht gut, meine Gebeine, alles kaputt, ich bin total schlaff. Auf einmal sagt er, Halleluja. Haben wir das vorhin auch gesungen? Bärbel weiß nie, was ich predige und ich grinse jeden Sonntag, was sie für Lieder raussucht. Der Text passt jedes Mal zu meiner Predigt. Ich muss ja nicht sagen, was da dran ist, weil der Heilige Geist weiß es. Wie bei Kaiser Nero, als er anfing, die ersten Christen zu töten, da haben sie sich in den Katakomben getroffen, da hat er Scheingemeinden gegründet mit Scheinzungensprachen, da kamen sie alle wieder raus, hat er sie wieder eingefangen, wieder umgebracht. Dann wurden sie langsam schlau, die Christen. Haben sie gesagt, Freitag um 19.30 Uhr treffen wir uns, der Heilige Geist zeigt dir wo. Die, die ihn hatten, kamen hin, die anderen nicht. Und seitdem haben sie überlebt, weil die Römer nicht mehr wussten, wo die sind. Und wenn sie einen gefangen haben, der wollte lieber sterben, als die Brüder zu verraten, denn keiner hat größere Liebe als der sie lässt für seine Freunde. Amen, das gilt auch heute noch. Und die Falschen haben gesagt, ja, wir wollten auch hin, aber wir haben den Heiligen Geist nicht so sehr. Gott ist gut, oder? Oh, ich spüre die Salbung hier. Halleluja. 24. Alle, die ihr vor dem Herrn Ehrfurcht habt, preist ihn, alle Nachkommen Jakobs, gebt ihm die Ehre, begegnet ihm mit Demut und Verehrung, all ihr Nachkommen Israels. Denn der Herr hat sich von der Not der Hilflosen nicht abgewandt. Halleluja. Um was geht's? Ums Kreuz, Leute. Er hat sich der Not der Hilflosen nicht abgewandt. Wir waren alle hilflos. Sag mir einen Menschen, der gesagt hat, ich kann bezahlen für meine Schuld. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, gilt alles nichts. Holz, Heu, Stroh, verbrennt im Feuer. Und Gott hat sich nicht abgewandt. Gott sei Dank wusste er, mein Sohn hat mir versprochen, er geht ans Kreuz. Gott sei Dank ist Gott ein Gott, der jedes Versprechen hält und nicht bricht. Gott ist kein Lügner. Er sagt, jeder Mensch ist ein Lügner, aber Gott nicht. Amen. Ich bin so froh, dass ich weiß, dass alles, was er mir zugesagt hat in meinem Leben, wird eintreten. Der Einzige, der es aufhalten kann, bist du. Nein, bin ich. Nur ich selber kann mich stoppen, indem ich anfange, dummes Zeug zu reden. Soll der Herr gesagt haben, sollte das alles ein... Ein Zweifler empfängt wie viel? Nichts. Nichts ist verdammt viel. Aber ich weiß, dass Gott jeden Zweifler segnet. Sein Nichts ist das gesegnete Nichts von allem. Die Zweifler Gottes können rumlaufen und sagen, hey, mein Nichts ist so gesegnet von Gott, ist der Hammer. Ich habe das gesegnetste Nichts von allem. Ist jetzt Ironie, ihr versteht schon, oder? Aber du bist gesegnet, Amen. Halleluja, wow. Und seine Leiden nicht verachtet. Ja, der Herr hat sein Angesicht nicht vor ihm verhüllt, sondern auf ihn gehört, als er um Hilfe rief. Bist du und ich das? Hat er dir geholfen? Hat Jesus es vollbracht? Wir switchen kurz zu Hebräer. Hebräer 5, Vers 7 und 8. Hebräer 5, Vers 7 und 8. Kannst du neue Genfer bleiben. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Seht ihr, dass Jesus vor dem Kreuz mit Bitten und Flehen und mit Schreien vor dem Vater war? Als das Kreuz kam, verstummte er wie ein Lamm. Ist das nicht verrückt? Jesus wusste, ich muss da durch und ich werde mich nicht beschweren. Wir lesen, er tat seinen Mund nicht auf, weil er wusste, er muss dich erretten, er muss dich erlösen durch seinen Tod. Aber davor kämpfte er. Auch ihn hat es durchwühlt. Glaubt ihr das? Der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Selbst David tat es hier in der Geschichte. Stimmt es? Er hielt Gott in Ehren. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, ließ, was hier steht. Was hat Jesus gelernt? Gehorsam. Gehorsam gelernt. Jesus musste gehorsam lernen. Wir denken immer, der war gehorsam. Ja, er war gehorsam. In ihm ist keine Sünde. Aber er hätte sich dann bestimmt auch gewünscht, dass der Kelch an ihm vorübergeht. Aber er hat dich und mich so sehr geliebt, dass er bereit war, ans Kreuz zu gehen. Leute, ich mache euch das heute Morgen so groß, damit ihr nicht mehr leichtfertig sündigt und sagt, ja, okay, sera, sera. Ja, ich bin erlöst, super duper. Einer hat geschrien mit Bitten und Flehen zum Vater, dass er das nicht erlebt, war aber bis zum Schluss gehorsam. Der Philipperbrief sagt uns, er war gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Ja, zum Tode am Kreuz. Sie wollten ihn ein paar Mal töten, aber das war nicht der Plan. Sondern der Plan war, dass er am Kreuz für die Sünden der Menschheit stirbt. Korrekt? Leute, das ist so immens, immens wichtig. Und er hat gehorsam gelernt. Müssen wir auch gehorsam lernen? Nein, wir sind super, wir sind alle gehorsam. Nein, sind wir nicht. Unser Geist, ja, der ist zu 100% erneuert, jetzt, heute und hier. Aber wir sind Gerechte, die noch ab und zu sündigen. Und das musst du verstehen. Immer wieder treffe ich Christen, die sagen, oh, die denken, sie sind Sünder und werden ab und zu gerecht. Das ist die Lüge des Teufels und das ist das System der Religion. Die Religion sagt dir, du bist ein Sünder und du musst durch die Stufen der Erleuchtung, egal in welcher Religion, dann wirst du errettet. Jesus sagt, ich habe dich errettet, du bist gerecht gemacht, jetzt, heute und hier, aber du wirst bis zum letzten Tag auf Erden noch sündigen. Und wisst ihr, was das macht? Das nimmt den ganzen Druck raus. Ich kann es euch nicht oft genug sagen. Es nimmt den ganzen Druck raus und es nimmt den Hebel weg von da, wo der Teufel immer anhebelt und mit Verdammnis kommen will. Deswegen sagt uns der Römerbrief, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wie viel ist keine Verdammnis? Keine ist keine, stimmt's? Gott hat uns alles gegeben, den Sieg, alles, alles gehört uns. Ich sag immer, ich nenne es immer All-Inclusive. Ich mach gerne All-Inclusive-Urlaub. Manche vielleicht von euch auch, da hast du so ein Bändchen. Und du darfst alles genießen. Nichts kostet was. Das ist cool. Aber viel cooler ist, was Jesus für uns am Kreuz erreicht hat. Die komplette 100%ige Erlösung. Und manche denken, es ist jetzt der Freibrief zum Sündigen. Das glaube ich nicht. Du kannst nicht fröhlich weiter sündigen. Ich habe gemerkt, nachdem ich mich bekehrt habe, die Mädels haben nimmer so gut geschmeckt. Das Bier war nimmer so lecker. Die Drogen waren nicht mehr so toll. Warum? Weil du nicht beiden Herren dienen kannst. Du merkst, die Sünde schmeckt nicht mehr, die tut dir nicht mehr gut, du willst sie nicht mehr. Und das ist auch der gute Kampf des Glaubens, wo du gehst und sagst, Herr, du hilfst mir, über die Sünde zu herrschen. Und können wir das? Ja, wir können das. Wir haben die Kraft dazu. Denn der, der in uns lebt, ist stärker als der, der in der Welt ist. Aber das alles nur eine Entscheidung entfernt. Auch das ist so. Du stehst morgens auf und sagst, ja, heute ist der Teufel. Das machst du natürlich so nicht. Aber du könntest sagen, heute ist der Teufel stärker als Jesus. Heute werde ich sündigen. Dann wirst du das tun. Du kannst aber auch sagen, heute ist ein guter Tag. Der Heilige Geist ist mit mir aufgestanden. Halleluja. Er war schon wach, dass das richtig versteht. Ne? Er hat nur auf dich gewartet. Er schläft und schlummert nicht, sagt die Bibel. Und er ist mit dir. Er geht mit dir vorwärts. Und ich glaube, wir gehen in eine Zeit hinein, wo wir einiges brauchen, was wir in den letzten Jahren gelernt haben. In Corona war das beste Beispiel. Ich war so stolz auf diese Gemeinde, weil keiner hatte Angst, keiner hatte Furcht. Alle standen im Glauben. Das ist eine Frucht aus dem Training, aus dem Training, aus dem Training, aus dem Training der letzten Jahre. Und es zahlt sich aus. Alles, was du sammelst, im Sommer hast du im Winter. Wenn du im Sommer nicht sammelst, hast du im Winter nichts zu essen. Die Bauern wissen das. Heute gibt's halt Aldi und Lidl, da braucht man nicht mehr sammeln, die sammeln für mich. Aber es kommt vielleicht eine Zeit, wo Aldi und Lidl leer ist. Wo einige Dinge nicht mehr so sind, wie sie sind. Und dann zählt nur noch eines, bist du nah bei Jesus oder ferne? Erinnert ihr euch an vier Gruppen, König David, Christus der Messias, Christen, die ferne sind vom Herrn, die werden noch solche Sorgen haben, die werden durch solche Prozesse gehen, die werden Angst haben. Ich habe nur Angst von Christen gehabt in der Corona-Zeit und ich habe euch gesagt, das ist nur die Generalprobe, das Richtige kommt erst noch. Die haben Angst gehabt. Ich habe keine Angst gehabt in Corona. Ja, ich habe mich bis zum Schluss geweigert, impfen zu lassen und wo ich dann gehen musste, weil meine Tochter heiratete und weil Marlies im Koma lag, ne Marlies? Auch das hat sie überstanden, 41 Tage Koma, mit Gottes Hilfe, kein Problem. Amen. Und da habe ich mich impfen lassen und ich habe laut gebetet, sei das Zeug, wenn es meinen Körper berührt, wird es zu Wasser. Amen. Wisst ihr, was dann passiert ist? Dann ist mir schwarz vor den Augen geworden, ich bin fast weggekippt und ich habe ganz laut den Teufel reden hören, so jetzt habe ich dich. Und ich habe kurz gemerkt, wie eine Kralle um mein Herz kommen will, mit Angst. Und ich habe körperlich gemerkt, wie ich wegkippe. Heftig, habe ich euch noch nie erzählt, gell? Und da habe ich gesagt, halt, bis hierhin und nicht weiter. Das Zeug ist Wasser und du kannst mir gar nichts. Im Hundertstel dieser Sekunde, wo ich, wie weit ist alles entfernt, wer weiß es noch? Eine Entscheidung. Habe ich gesagt, weg. Der Schwindel ging weg, alles ging weg. Und ich war wieder happy. Bärbel guckt mich an und sagt, Schatz, ist alles okay mit dir? Ich sage, ja, ich habe nur einen kurzen Fight gehabt. Kurzen Sparringpartner. Entweder sagt der Teufel dir, dass er der Chef ist, oder du sagst ihm, wer der Chef ist. Das übernimmt leider niemand anders für dich. Aber das ist auch gut so, sonst lernst du es nie. 30-Jährige mit Fläschchen und Windeln will keiner haben. Halleluja. Wo sind wir? Welcher Vers? Gehen wir wieder zurück. Vers 26. Du, Herr, gibst mir Grund dafür, dich zu loben inmitten der Gemeinde. Seht ihr jetzt, was er macht? Er macht den Menschen Mut. Ein mutloser König im Angesicht der Feinde ist eine Katastrophe. Ein General, ein Heeresanführer, nenn du es, wie es willst, ein Familienvater, der aufgibt. Seine Frau wird verzweifeln, seine Kinder werden verzweifeln, die werden aufgehen in Angst und Furcht. Aber ein Papa, der hinsteht, sagt, hey, unser Gott wird uns weder verlassen noch versäumen. Ja, wir haben heute nichts zu essen, aber Gott wird was zu essen bereiten. Gott ist treu und er fängt an, ihn wieder zu loben und zu preisen. Er hat den Messias am Kreuz gesehen. Mein Gelübde will ich dir erfüllen vor den Augen derer, die den Herrn in Ehrfurcht dienen. Die Armeen sollen wieder essen und satt werden. Die den Herrn suchen, sollen ihn preisen. Euer Herz lebe auf, es lebt ewig. An den Enden der Erde wird man zur Einsicht kommen und die Menschen werden zum Herrn umkehren. Halleluja, Amen. Alle Völker werden sich vor dir herniederwerfen und dich anbeten. Seht ihr, was er gesehen hat, den Messias? Erst hat er den Teufel erlebt und dann den Messias. Denn dem Herrn gehört das Königtum, er herrscht über alle Völker, auch über die Moslems. Wenn du Angst hast vor den Moslems, brauchst du nicht, die werden ihre Knie beugen. Die toben noch eine Weile, aber sie werden ihre Knie beugen. Die Großen der Erde werden ein Festmahl halten und sich anbeten vor dem Herrn niederwerfen. Auch alle, die in den Staub des Todes sinken, werden vor ihm niederfallen. Alle, die keine Kraft mehr zum Leben haben. Halleluja. Leute, das sind Verheißungen. Es sind Glaubensgeschenke für uns. Gottes Tatsachen. Die kommenden Generationen werden ihm dienen. War das so nach David, dass kommende Generationen gedient haben? Nach dem Kreuz sowieso. Und viele haben probiert, den Glauben abzuschaffen, aufzulösen, ihn umzubringen. Haben es nicht geschafft. Denen, die noch geboren werden, wird man vom Herrn erzählen, verkündigen wird man zukünftigen Völker seine Rettungstaten. Man wird sagen, der Herr hat alles vollbracht. Der Herr hat alles vollbracht. Was geschah als letztes am Kreuz? Wer weiß es? Leute, es ist mir heiß. Und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Halleluja. Kennt es jemand, das eigentliche Thema? Psalm 23. Leute, Psalm 23 ist ein Powergebet. Das hasst der Teufel wie nichts anderes. Und wir lesen es aus der Sicht der Halleluja. Aber warum gibt es Psalm 23? Hast du dich das schon mal gefragt? Ohne Psalm 22 gäbe es keinen Psalm 23. Ohne Leid keine Herrlichkeit. Könnt ihr euch erinnern an die Predigt? Ohne Leid keine Herrlichkeit. Die christliche Botschaft ist total verrückt. Du musst sterben, um zu leben. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben hasst, wird es gewinnen. Wenn ich mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, Zombie 3, verrückte Dinge. Paradoxen. Könnt ihr euch noch an die Predigt erinnern von Vanessa über die Paradoxen im Reich Gottes? Dass so vieles paradox ist. Es ist paradox, weil unser Verstand sehen will und unsere Sinne wollen fühlen, schmecken, riechen, anfassen. Und es gibt es im Glauben nicht. Glauben ist, Hebräer 11, Vers 1, eine feste Zuversicht auf das, im Englischen eine Substance, schade, dass das im Deutschen nicht steht, eine feste Zuversicht auf das, was man noch nicht sieht. Sobald du siehst, brauchst du keinen Glauben mehr. Du brauchst Glauben, solange du noch nicht siehst. Und alles in unserem Leben dreht sich um den Glauben. Ich habe jahrelang gegen Gott gekämpft und gegen den Glauben. Ich habe gesagt, dein System mit Glauben ist mir zu blöd. Überweis mir 10 Millionen aufs Konto, dann glaube ich alles. Ihr wart nicht so wie ich, Gott sei Dank. Aber ich war sehr lange sehr rebellisch, sehr bockig, sehr eigensinnig. Ich habe immer gedacht, Gott hat das Recht auf meine Meinung. Hat nie mitgemacht. Er hat den Satz rumgedreht und hat gesagt, Thomas, du hast das Recht auf meine Meinung. Da haben wir lange gestritten. Heute habe ich aufgehört zu streiten. Heute blase ich in dieselbe Trompete wie Gott. Weil ich verstanden habe, dass er gut ist und ich nicht. Dass er weise ist und ich nicht. Dass er alles im Voraus weiß. Ich lese in einem Buch immer in irgendeiner Seite. Gott kennt den Anfang und das Ende. Ich kenne den Anfang nicht und das Ende nicht. Ich lese nur gerade meine heutige Seite. Und das ist mein größtes Problem. Mein Leben ist mein Universum. Deins auch? Manchen Leuten ihre Probleme, das sind die schlimmsten Probleme, die es gibt. Und ihr ganzes System ist, ich bin Opfer, alle sind Täter. Ich habe so ein paar in meiner Familie, sehr anstrengend mit so Leuten. Aber das ist nicht die Wahrheit. Und jetzt schreibt er etwas, das müssen wir verstehen. Ihr wisst noch, ich habe schon mal drüber gepredigt. Die ersten drei Worte sind die wichtigsten im ganzen Psalm 23. Wenn du die nicht glaubst, brauchst du nicht weiterlesen. Die ersten drei Worte. Der Herr ist. Ist er es oder ist er es nicht? Wer trifft die Entscheidung? Du. Du kannst wiedergeboren sein und trotzdem Gott nicht glauben, dass er dich versorgt. Du kannst wiedergeboren sein und trotzdem nicht glauben, dass er dir einen neuen Job gibt. Oder überhaupt einen Job. Du kannst wiedergeboren sein und trotzdem nicht glauben, dass Heilung dir gehört. Du gehst von Krankheit zu Krankheit, von Niederlage zu Niederlage, von Rechnung zu Rechnung, von Verzweiflung zu Verzweiflung. Und wenn du jetzt nicht aufpasst, wird dein Herz immer bockiger. Dann siehst du Christen, die gesegnet sind, obwohl du genauso gesegnet bist wie sie. Ihr wisst ja das Thema mit Segen. Wenn Christen immer kommen, Gott segne dich. Wenn der König mich gesegnet hat, brauche ich vom Schankwirt keinen Segen mehr. Gibt es einen größeren Segen als wie vom König? Nein, wenn die Bibel sagt, du bist gesegnet mit allem geistlichen Segen, wer will dich dann noch segnen? Christen verstehen das nicht. Ich bin schon gesegnet mit allem geistlichen Segen, Punkt. Ich habe es auch jahrelang nicht verstanden, aber heute weiß ich das. Ich sage keinem Christ mehr, sei gesegnet, mache ich nicht mehr. Ich schreibe bei manchen Briefen oder E-Mails, schreibe ich drunter, genieße deinen Segen. Dann warte ich auf die Rückfrage. Kommt aber selten. Was wir segnen können, sind die ungläubigen Leute. Wir segnen die Ungläubigen, weil die den Zugang zum Segen nicht haben. Und es ist so gut, dass wir das verstehen, wir sind gesegnet. Warum geht es dann dem einen finanziell oder gesundheitlich besser wie dem anderen? Weil Gott den einen mehr liebt wie den anderen. Weil der in einer guten Familie aufgewachsen ist und der in einer schlechten. Weil der Deutsch ist und der leider Grieche. Können wir es aber meiner machen? Sind wir nächste Woche noch da? Leute, das ist alles aus dem Verstand und es ist aus Erfahrung und es ist fühle. Könnt ihr euch noch erinnern? Fühle ist nicht die Wahrheit. Im Wort steht, du bist gesegnet mit allem geistlichen Segen. Nur weil du keine Million auf dem Konto hast, heißt nicht, dass du nicht gesegnet bist. Weißt du, was das Größte ist, was du deinen Kindern mitgeben kannst in ihrem Leben? Ist der Weg mit Christus. Nicht ein Auto, nicht ein Boot, nicht eine Villa, nicht irgendeine Position in einer Top-Firma. Das Wichtigste, was du deinen Kindern mitgeben kannst, ist der Glaube an den Herrn. Und das ist der Schatz in irdenen Gefäßen, der bleibt. Alles hier wird vergehen, alles wird verbrennen. Holz, Heu und Stroh, alles. Im Himmel gibt es keine angesehenen Leute wie hier auf der Erde. Du wirst dich wundern, wer im Himmel angesehen ist und wer nicht. Oder wer überhaupt gar nicht im Himmel ist. Aber hier geht David in ein Thema über, was gigantisch ist. Er sagt, der Herr ist mein Hirte. Wie kommt man von, ich bin ein Wurm, ich bin unwürdig, ich zerfließe wie Wasser, mein Gebein ist auseinander. Wie kommt man aus so, geh mal irgendwo hin, wo so Leute sind. Die reden morgen nicht plötzlich anders. Wie kommt einer, der so sagt, die Mächte der Finsternis sind um mich rum, ich kann nicht mehr, in totaler Verzweiflung und sagt auf einmal, der Herr ist mein Hirte. Da bleibt er ja nicht stehen. Er sagt, mir wird nichts mangeln. Leute, ich liebe dieses Gebet und ich wünsche mir, dass es bei euch wie so ein Tattoo auf dem Herz ist. Wir kommen in eine Zeit rein, ich sage es euch, das Bargeld wird bald abgeschafft. Der Plan ist, dass die ganze Wirtschaft zerstört wird in Deutschland, dass jeder abhängig wird vom Staat. Und wenn das kommt, dass deine Wohnung verlierst, das nächste, was jetzt rauben werden, ab Januar kommt die Enteignungssteuer für die Hausbesitzer, die Wohnungseigentümer und die Grundstücksbesitzer, das habt ihr schon mitbekommen. Die werden alle eine Sondersteuer aufgeladen kriegen. Was glaubt ihr denn, wo das Sondervermögen, die 100 Millionen für die Bundeswehr herkommen? Denkt ihr, das liegt irgendwo, hat der Kanzler gespart? Das sind neue Steuern, das nennt man Sondervermögen. Das heißt aber richtig Sonderschulden. Und die tilgst du. Es gibt für jeden Schuldner gibt's einen Bürgen. Und das bist du. Deswegen heißt du Bürger. Weil du ein Bürger bist. Du bürgst für dieses Land. Versteht ihr, was ich sagen will? Und das Ziel geht in eine Richtung, und das kennen wir, dass du das Zeichen des Tieres annimmst. Und wir haben vor ein paar Sonntagen uns angeschaut. Der, wo das Zeichen des Tieres annimmt, ist verloren in Ewigkeit. Auch wenn du als wiedergeborener Christ das Zeichen des Tieres annimmst, verlierst du deine Errettung. Die Bibel ist eindeutig. Das schauen wir uns jetzt nicht nochmal an. Also ist es wichtig, dass du nicht zum Punkt kommst, wenn du nicht mehr kaufen und verkaufen kannst, dass du in die Versuchung kommst, das Zeichen des Tieres anzunehmen. Wer kommt in die Versuchung, das Zeichen des Tieres anzunehmen als wiedergeborener Christ? Ich rede nicht von den Weltlichen, da ist es sowieso klar. Die, die ferne vom Herrn sind und nicht nah, die nicht beten können, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wann trainierst du das? Jetzt, heute und hier, wo du noch kaufen und verkaufen kannst. Und du baust dein Glauben, damit, wenn die Zeit kommt, wo du nicht mehr kaufen und verkaufen kannst, du sagen kannst, der Herr ist mein Hirte, helft mir, mir wird nichts mangeln. Du kannst dir kein Heizöl mehr kaufen. Du legst die Hände auf den Heizöltank und sagst, danke, dass das Öl nicht leer geht. Ist es ein neues Wunder oder gab es das schon mal? Du wohnst im Mehrfamilienhaus, Mietwohnung. Deine Heizung schalten sie aus und du legst die Hände drauf, sagst danke, dass meine Heizung weiterläuft. Und die wird warm. Und vielleicht kommt dann das ganze Haus zu dir und sagt, kann ich mich bei dir aufwärmen? Warum geht denn deine Heizung? Sag ich, weil ich da schon wieder Punkt zum Zeugnis geben. Glaubt ihr an Wunder? Wir haben so wenig, weil wir sie nicht brauchen. Aber es kommt die Zeit, wo wir hier im Westen Wunder brauchen werden. Ich sag's euch. Wo Brotvermehrung, Fischvermehrung wieder Alltag wird. Ich glaube daran. Weil wenn ich da nicht dran glaube, will ich die Zeit nicht erleben. Wir alle hoffen, dass wir entrückt werden am Anfang der Trübsal. Aber was ist, wenn es nicht so ist? Leute, wir müssen uns vorbereiten, dass wenn wir durch die Trübsal gehen, dass die Trübsal uns nicht beherrscht. Wenn wir am Anfang der Trübsal entrückt werden. Halleluja, haben wir es geschafft. Haken dahinter, alles gut. Aber was ist, wenn nicht? Gab es schon mal Christen in der Vergangenheit, die durch schlimme Zeiten sind? Mehr als genug. Gehen heute Christen durch schlimme Zeiten? Nordkorea, China und viele andere Länder, Afrika, überall, Südsudan. 200 Leute in die Kirche rein, ich habe die Bilder gesehen, Türe zugenagelt, angezündet, 200 Leichen auf dem Stapel. Boah. Und dann holen sie die raus, furchtbar. Ich gucke mir das manchmal an, weil es mir hilft, wo ich sage, Thomas, du kannst immer noch in Freiheit Danke sagen. Du kannst immer noch in Freiheit hier predigen. Und dann werden meine Problemchen, die mich so aufregen, wo ich mich über Gott aufrege, so klein. Ja oder nein? Und es ist alles nur eine Entscheidung entfernt. Halleluja, der Herr ist mein Hirte. Darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras. Führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Seht ihr, was Gott macht? Macht er das auch in der Endzeit? Oder rennt Jesus ganz panisch in den Thronsaal und sagt, Papa, der Teufel hat übernommen, der Teufel, was soll man machen, um Gottes Wille, mein arme Kind auf der Erde, oh, ist das schlimm. Oder glaubt ihr, der weiß, was los ist? Ich glaube, dass er weiß, was los ist. Ich glaube, dass mein Gott größer ist. Und alles, was Gott geplant hat, alle Tage meines Lebens stehen in seinem Buch, sagt die Bibel. Muss ich mir dann Sorgen machen? Nein. Mache ich mir Sorgen? Ja, manchmal. Gell? Aber es wird immer besser. Ich bin immer schneller, ich bin immer besser und schneller, wo ich sage, nein, stopp, halt, Moment. Gott hat gesagt, er ist der Versorger nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Punkt. Amen. Vielleicht kommt ein Engel, klingelt an deine Türe, bringt dir einen Sack Weizen. Und du schöpfst raus und denkst, der Sack wird gar nicht leer. Und dann kommen deine Nachbarn, hast du noch einen Schaufel Weizen? Ja klar, habe ich hier. Der wird immer noch nicht leer. Glaubt ihr dann, dass sie dir zuhören? Glaubt ihr, dass sie dir spätestens dann zuhören? Spätestens dann werden sie dir zuhören. Aber jetzt entscheidet sich das, ob du so einen Sack haben wirst oder nicht. Die, die jetzt zweifeln, werden auch dann zweifeln. Und dann wird's richtig heftig, weil wenn der Krieg losgeht, kannst du nicht sagen, ey Bruder, wie ging das nochmal mit dem Gewehr? Pff, oh, mein großer Zeh, war das Ding geladen? Warum hat das keiner gesagt? Das wird schwierig. Mit so einer Armee kann man keinen Krieg gewinnen. An denen ich mich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Leute, das ist eine tägliche Sache. Ich bete das Gebet fast täglich. Ich liebe dieses Gebet. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Wow. Ist mal ein bisschen moderneres Deutsch als Luther. Ihr kennt es wahrscheinlich alle von Luther. Aber er verbirgt sich für mich mit seinem Namen. Er verleugnet mich nicht. Er sagt, ich kenne den Thomas. Ich stelle mich zu ihm. Er hat seinen Engeln befohlen. Amen. Ich glaube, dass das Gebet für dich und für mich in der Zukunft noch richtig wichtig wird. Und nicht nur das. Das ist ja nur eine Grundlage. Aber ich glaube, dass das richtig wichtig wird, dass wenn wir durch das finstere Tal gehen, da wo Todesschatten uns umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Als ich noch Soldat war, war die Chance, dass ich mal in den Krieg muss, relativ gering. Aber ich habe mich damit auseinandergesetzt. Und ich habe Psalm 91 jeden Tag für mich gebetet. Ich habe gesagt, 1000 werden fallen zur Rechten, 10.000 zur Linken oder andersrum oder vorne, oben, hinten, ist ja völlig wurscht. Mich trifft es nicht, weil mein Gott bei mir ist. Was macht es? Jeden Druck und jede Angst raus. Der Teufel arbeitet immer mit Angst. Wer weiß noch, was Angst ist? Antiglauben. Angst ist genauso stark wie Glauben. Und jetzt wisst ihr, warum so viele Christen nicht im Glauben sind, weil sie in Angst sind. Weil sie sich persönlich für die Angst entschieden haben. Sie sind nicht mit der Angst auf die Welt gekommen, sondern sie haben Angst. Und das hast du bei Corona gesehen. Selbst da, wo es dann vorbei war mit der Maskenpflicht, rennen sie schon wieder rum mit der Maske. Früher war in dieser Maske war drin gestanden, hilft nicht gegen Viren. Und nicht länger als eine halbe Stunde tragen. Maximal 2 Stunden, halbe Stunde Pause. Jetzt rennen sie alle so den ganzen Tag. Er ist mein Vater. Leute, jetzt geht schon wieder los. Angst verblödet die Menschheit. Jeder Diktator weiß das. Jeder Diktator hat immer mit Angst gearbeitet. Ob der Stalin war, der Adolf, alle mit Angst. Weil der Teufel weiß, wenn du Angst hast, hat er dich besiegt. Warum? Weil die Freude am Herrn ist deine Stärke. Du kannst nicht ängstlich und freudig zugleich sein. Das ist unmöglich. Entweder hast du Freude oder Angst. Wenn die Freude deine Stärke ist, dann musst du aufpassen, dass Angst nie in dein Leben kommt. Und Angst ist relativ. Die Reichen haben Angst, dass sie das Geld verlieren. Die Armen haben Angst, dass sie immer arm bleiben. Beide haben dasselbe Problem. Angst. Was sie drangsaliert, schikaniert Tag und Nacht. Auch wenn du durchs finstere Tal musst, du weißt, dein Gott wird dich vor dem Unglück bewahren. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Letzte Woche haben wir gelernt, was der Hirtenstab ist. Wer weiß es noch? War das letzte Woche, oder? Oder vorletzte Woche? Weiß ich nicht mehr. Der Hirtenstab ist das Wort Gottes. Als Mose am Meer stand, ich habe es euch erklärt, erhebe den Hirtenstab. Der Stab macht gar nichts. Ein Stab ist ein Stück Holz. Der Stab stand symbolisch für den Hirtenstab. Wer ist der wahre Hirte? Christus. Er stand für Christus. Und als er den Stab übers Problem erhob, teilte sich das Meer. Die Probleme müssen sich unterordnen, wenn du mit dem Wort Gottes, wir besiegen den Teufel mit dem Wort Gottes, haben wir das vorhin gesungen? Wir besiegen den Teufel mit dem Wort Gottes. Es steht geschrieben. Als der Teufel zu Jesus kam, hat Jesus nicht gesagt, hey, hast du vorhin nicht zugehört? Ich bin der Sohn Gottes, was fällt dir ein? Er sagte, es steht geschrieben. Wir besiegen den Teufel mit dem Wort Gottes. Halleluja. Und dieses Wort Gottes gibt uns Trost. Es gibt uns Trost. Wie ein Stück Holz kann dich nicht trösten. Aber das Wort Gottes kann dich trösten. Es gibt dir Trost, weil du weißt, mein Gott ist größer. Du lädst mich ein und deckst einen Tisch, selbst im Angesicht meiner Feinde. Wir alle beten, ich auch manchmal, Herr, die Entrückung wäre schön, gestern wäre toll, heute wäre ich auch noch dafür. Morgen, es dauert mir zu lang. Aber Jesus hat in Johannes 17 nicht gebetet, Herr, ich bete, dass du sie wegnimmst. Er hat gesagt, Herr, ich bete, dass du sie nicht wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Was macht Gott? Er setzt noch einen drauf. Gott nimmt uns nicht weg vom Teufel, stimmt's? Sondern er setzt dich an den Tisch mit Jesus und Jesus hält mit dir Abendmahl. Er macht mit dir ein Mahl. Er hat Gemeinschaft mit dir. Und der Teufel muss zugucken und knirscht mit seinen Zähnen. Wie weit ist es entfernt? Eine Entscheidung. Halleluja. Stell dir mal vor, der König, der Herr der Herren, der Schöpfer des ganzen Universums sitzt mit dir am Tisch. Wenn Gott für dich ist, wer kann wider dich sein? Leute, das sind alles Glaubensentscheidungen. Die Überzeugungen hast du oder du hast sie nicht. Und niemand kann dich da lehren, außer du selbst. Dem du sagst, ich nehme es heute an, heute ist der Tag des Heils, ich entscheide mich heute dafür, dass das... Und glaub mir, nur weil ich das predige, ist es bei mir nicht jeden Tag 100% da. Ich habe meine Angriffe. Manchmal habe ich Montag schon den Angriff, wo der Teufel sagt, na, was hast du schon gestern gepredigt, wo bist du denn heute wieder? Dann sage ich, du bist ein alter Lügner, verpiss dich. Auch wenn es mir gerade nicht so danach ist, aber ich weiß, ist alles nur eine Entscheidung entfernt. Die Sonne scheint immer noch. Und es hilft mir so sehr, seit ich das weiß. Weil vorher habe ich nur die schwarzen Wolken gesehen. Und dann gibt der Teufel manchmal noch Donner und Blitze dazu. Dann zuckst du zusammen und suchst ein Loch und dann machst du und denkst so, oh, ist der mächtig? Nee, der ist nicht mächtig. Dem hat Gott den Kopf zertreten durch Christus. Der hat Migräne den ganzen Tag, deswegen ist er schon schlecht drauf. Ja, einfach ständig Kopfweh. Ja, so ist es bei dem Jungen. Halleluja. Selbst am Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Hat er uns gesalbt? Ja, ein für allemal in Christus. Um mich zu ehren, füllst mein Becher bis zum Überfließen. Das nenne ich mal großzügig. Ich liebe immer Gaststätten, wenn ich wohin gehe. Ich nehme immer so geistliche Prinzipien und schaue dann in der Welt, wie es ist. Meistens gehe ich, wenn ich wo neu bin, zuerst auf die Toilette. Wenn die Toilette aussieht wie Sau, des Klopapier-Schmirgelpapiers und sonstige Dinge, wo ich jetzt nicht näher drauf eingehen will, da weiß ich, dann sieht es in der Küche nicht besser aus. Stimmt es? Wenn ich einen Wirt habe, der mir nur bis zum Strich einschenkt, dann ist es eigentlich das Minimum. Wenn ich aber wo bin, wo das Getränk unterm Strich ist, da gibt's auch kein Trinkgeld. Weil Geiz sehen endet Geiz. Ihr müsst so, Jesus hat gesagt, seht euch die Früchte an. Dann wisst ihr, was los ist. Ist überall so, überall. Auch in Firmen und so weiter, Weihnachtsfeiern, wo jeder ein Sandwich kriegt. Oh, danke, Chef. Oh, ist das so toll, ein Sandwich, wow. Weiß nicht, ob da, aber ihr habt's verstanden, oder? Du füllst meinen Becher zum Überfließen. 6. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens, bis der Feind kommt. Steht es da? Ah nee, Gott sei Dank. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn, alle Zeit oder jede Zeit immer da. Ah, Halleluja. Ist das gut? Boah, ich bin mal in der Zeit, Sam, ich überziehe nicht. Wahnsinn, ho. Die letzten 3 Predigen waren 130 Minuten. Amen. Ist Gott gut? Habt ihr heute Morgen was gemerkt? Egal wie die Umstände sind, egal was in dein Leben kommen mag, triff eine Entscheidung für den Herrn. Sag, Herr Jesus, ich möchte dich, auch wenn die wiedergeboren sind, ich möchte wie David eine Vision von dir haben, wo du am Kreuz hängst. Ich möchte sehen, dass du bezahlt hast. Ich möchte wissen, dass all inclusive mir gehört, dass es mein Erbe ist. Komm, lass uns mal aufstehen. Nochmal so ein Glaubensstatement machen, wo wir kurz aufstehen. Ich möchte, dass wenn du heute Morgen was verstanden hast und wenn du heute was mitnimmst aus der Predigt, ob du feste zugehörst oder nicht, einfach, dass du ein Glaubensstatement machst. Sag, danke, Herr, für das Wort heute Morgen. Danke, dass ich noch tiefer durchbreche oder vielleicht auch zum ersten Mal durchbrichst im Glauben. Ich treffe heute Morgen die Entscheidung, dass Gott gut ist, dass er für mich ist, Punkt. Gott ist für mich, Punkt. Es kommt kein Aber, es kommt kein Zweifel mehr. Gott ist gut, er meint's gut mit mir. Gnade und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ich habe einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du gießt mir überfließend ein. Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl. Auch wenn ich durch das Tal des Todesschatten gehe, bist du bei mir. Du führst mich auf rechter Straße um deines Namens willen. Es geht meiner Seele gut. Meinen Emotionen geht es gut. Und wenn es ihnen nicht gut geht, werde ich ihnen sagen, dass es ihnen jetzt sofort gut geht, weil Gott gut ist und weil er für mich ist und weil Gott uns durch diese Zeit tragen wird. Halleluja. Und egal wie finster es da draußen noch wird, das kleinste Licht leuchtet am hellsten da, wo es am finstersten ist. Und da, wo du hingestellt bist, in deine Stadt, in dein Haus, in deine Familie, in deine Gemeinde, egal wo du bist, bist du als Licht berufen. Du bist das Licht und das Salz dieser Welt. Und ich glaube, heute Morgen sind ein paar da, wo Gott neu anzünden will oder neu wie so Benzin hineingeben in deinen Brenner, dass du neu brennst. Ich habe auch das Gefühl, dass 1, 2 da sind, ihr habt ganz große Zweifel mit dem ganzen Thema mit Gott. Und der Herr bietet dir heute Morgen erneut die Hand an und sagt, folge mir nach. Das ist alles, was er dir sagt, folge mir nach. Zweifel nicht, folge mir nach. Halleluja, danke Jesus, preis sei dir. Spür auch, dass manche da sind, immer wieder dockt Angst an deinem Herzen, an deiner Seele. Entscheide dich doch heute Morgen, so wie du dich ganz einfach für die Angst entscheidest, entscheide dich heute Morgen für den Glauben. Sag, Herr, überall da, wo Angst in meinem Herzen war, den Raum leere bitte jetzt und fülle ihn mit Glauben. Du hast den Glauben ausgegossen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz durch den Heiligen Geist. Und ich aktiviere das jetzt heute Morgen, dass die Liebe Gottes die Angst austreibt. Wisst ihr, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, sagt das Wort. Die Liebe Gottes, wenn du sie zulässt in deinem Herzen, in jedem Bereich, in jeder Ecke, in jedem Zimmer, auch im Dachboden und im Keller. Die Bibel sagt immer, ein Haus ist das Bild für unser Leben. Lass die Liebe Gottes in jedem Bereich zu, auch da, wo du dich schämst. Auch da, wo du denkst, na, da will ich Gott gar nicht hinlassen, lass ihn hin. und sag: Gott, fülle jeden Raum meines Seins auf mit deiner Liebe. Und dann kann die Furcht oder die Angst nirgends mehr reinkommen. Dann ist jedes Fenster zu und jede Tür ist geschlossen und an deiner Türe steht ein Schild mit dem Gesicht vom Feind und da steht, muss leider draußen bleiben. Du lässt ihn nicht mehr rein, du lässt Angst und Furcht nicht mehr rein. Lass uns das mal bekennen. Angst und Furcht gehören mir nicht mehr. Ich entscheide mich für Glauben und Liebe und mir geht es wohl an Geist, Seele und Leib. Ich herrsche im Leben an Christi statt. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz durch den Heiligen Geist. Halleluja, yes. Leg mal noch deine Hand, kurzen Moment. Ich spüre einfach, dass der Heilige Geist dir das anbietet. Kurz auf dein Herz. Vater, als Pastor dieser Gemeinde bete ich jetzt auch für die Schafe und für die Gäste, dass du das Wort jetzt bestätigst, dass ein großer Frieden jetzt die Herzen übernimmt, Freude neu kommt, Frieden neu kommt. Papa, jede Last geht jetzt weg. Auch jede Narbe löst sich auf, jede Enttäuschung der Vergangenheit, Herr, nimm es weg. Auch da, wo schwarze Flecken der Unvergebenheit sind auf den Herzen, nimm das jetzt weg, Jesus. Hilf ihnen zu vergeben, ihren Schuldigern zu vergeben, loszulassen. Papa, auch den Eltern, wo Missbrauch war, wo Enttäuschung war. Jesus, ich bete heute Morgen, dass die Herzen ganz frei werden, ganz frei von jeder Last. Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, sagt der Herr, ich will dich erquicken. Er will dir neuen Mut, neue Freude geben. Papa, und ich bete, dass jede Türe, die in die Gedanken dieser Menschen redet, auch den Zuhörern im Internet und die die CD bekommen, wo der Teufel immer wieder reinkommt mit Zweifel, mit Anklage, mit Verdammnis, dass diese Türe jetzt geschlossen wird, ein für alle Mal. Dass überall da, wo der Teufel immer wieder andocken konnte und Zweifel sehen, Unkraut sehen zwischen den Weizen, dass das jetzt vorbei ist. Dass meine Geschwister hier stehen wie eine Eins und nicht umfallen. Dass sie Bäume der Gerechtigkeit sind, die gepflanzt sind am Bach des Herrn, die 12-mal im Jahr Frucht tragen, nicht einmal, 12-mal im Jahr. Herr, dass sie jeden Monat Frucht haben, dass jeder sieht, dass sie grünen und blühen und nicht in einen Herbst kommen, sondern dass sie grünen und blühen in Jesu wunderbarem Namen, im Geist. Halleluja, Jesus. Vater, ich danke dir auch, dass Mangel kein Thema mehr ist. Papa, ich spüre, dass manche Menschen da sind, euch langt das Geld gerade so oder meistens nicht. Vater, ich danke dir, dass sie heute Morgen in den Glauben kommen und sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Herr, ich bete, dass sie das verstehen und verinnerlichen, dass es ein Tattoo auf ihrem Herzen wird und dass sie ab heute bekennen, der Herr ist mein Hirte, auch wenn das Konto noch in der Mies ist, dass sie jetzt anfangen, jetzt zu bekennen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Vater, lehr sie, dass du in einem System des Samensgebens, des Wachstums und des Erntens bist. Vater, lehre sie, dass sie einen Samen geben, damit sie ernten können. Danke, Halleluja. Vater, und überall da, wo der Fresser den Samen gefressen hat, heute sage ich einen Stopp im Geist. Heute ist eine Veränderung, eine neue Freiheit, ein neuer Sieg, ein neuer Durchbruch in Jesu wunderbarem Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr, preis sei dir. Wow. Halleluja, Halleluja. Yes, Lord, ein tiefes, tiefes Werk. Papa, neue Begeisterung für dich, Jesus. Neuen Mut, auch vor den Ungläubigen. Neuer Mut, neue Begeisterung. Halleluja. Du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Halleluja. Deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Herr, und wir sagen heute Morgen, wir lassen uns an deiner Gnade genügen, denn deine Gnade ist für mich genug. Halleluja. 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 Danke, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Wir lieben dich. Vater, wir danken dir, dass du deinen Erlösungsplan mit deinem Geist und mit deinem Sohn erarbeitet hast. Danke, dass wir erlöst sind und dass der Preis bezahlt ist. Halleluja. Danke, dass wir dir gehören. Danke, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Danke, dass der Herr mich kennt. Halleluja. Danke, dass du uns verändert hast. Danke, dass wir dir dienen dürfen. Danke, dass wir dich lieben, Jesus. Und danke, dass Hoffnung ist und dass Freude ist, dass Glauben ist. Und danke, dass in unsere Familien hinein, selbst beim schlimmsten Widerstand, sie werden ihre Knie beugen und dich erkennen. Halleluja. Weil wir sie nicht fluchen, sondern wir segnen sie und wir bitten für die Verlorenen, dass sie ihre Knie beugen. Wir haben es gelesen. David hat es gebetet. Generation für Generation wird hören und sie werden ihre Knie beugen. Halleluja.
Danke, Jesus, für das, was du in Deutschland noch tust in dieser Zeit. Wir glauben an einen Gott der Wunder und du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir danken dir für das, was du noch tun willst in diesem wunderbaren Land. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Yes. Yes. Manchmal bin ich auch versucht zu sagen, der Teufel hat Deutschland übernommen, aber das machen wir nicht, oder? Er gehört immer noch, solange wir noch da sind, ist Hoffnung. Amen. Halleluja.